Willkommen zum zweiten Podcast des Deutschen Ärztinnenbundes. Thema dieser Folge sind die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen, Möglichkeiten der Weiterbildung und wie die Medizinerin Familie und Beruf unter einen Hut bekommt. Und daraus folgt natürlich die Frage, wie die angehende Ärztin ihre Karriere bewusst und strategisch planen kann, auch und gerade weil sie eine Frau ist. Wir haben uns kompetente Gesprächspartnerinnen dazu eingeladen. Mein Name ist Andrea Protscher und ich begleite Sie durch diesen Podcast. 100 Jahre wird der Deutsche Ärztinnenbund im Jahr 2024. Ein stolzes Alter für einen Verband. Vieles hat sich in den letzten 100 Jahren getan. Vieles steht aber noch auf der Agenda. Denn wenn man sich aktuelle Umfragen ansieht, dann fühlen sich rund ein Drittel aller Menschen, die im Arztberuf arbeiten, be- bis überlastet. Und zwar durch Zeitdruck, Überstunden, Schichtdienste und viel zu viel Bürokratie. Demgegenüber steht, was sich MedizinerInnen wünschen: eine positive Arbeitsatmosphäre, ausreichend Zeit für PatientInnen, ein qualifiziertes Fort- und Weiterbildungssystem und eine ausgeglichene Work-Life-Balance, wozu auch ausreichend Zeit für Familie und Privatleben gehört. Im Jahr 2024 klingt dies selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Warum muss sich bei den Arbeitsbedingungen unbedingt nicht nur einiges, sondern sehr viel ändern? Dazu habe ich mit Professor Dr. Barbara Puhan-Schmeiser gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und Neurochirurgin. Wie ist der Status quo, Frau Puhan-Schmeiser?
Ärztinnen und Ärzte haben eine sehr hohe Arbeits- und vor allem auch Dienstbelastung. Wenn dann zu den langen Arbeitszeiten auch noch viele Überstunden, teilweise auch ungeplant, hinzukommen, was auch durch die aktuelle Situation aufgrund des Personalmangels besteht, dann verschärft sich die Situation. Wir haben unregelmäßige Arbeitszeiten aufgrund von Nacht- und Bereitschaftsdiensten. Maßnahmen hiergegen wäre die Arbeit am Patient für die Ärztinnen und Ärzte attraktiver zu gestalten, damit das gut ausgebildete, hochqualifizierte Personal nicht in andere Sparten abwandert, damit dadurch auch mehr Personal zur Verfügung steht und folglich dann auch wieder die Überstunden für das verbleibende Personal reduziert werden können. Außerdem sollte ein Umdenken in den Führungsetagen stattfinden und auch die Bereitschaft bestehen, alternative Beschäftigungsmodelle, Arbeitszeitmodelle zu denken und in den Kliniken zuzulassen. Vielleicht muss sich auch die Führungskultur ändern. Die Auswahl der Chefärzte sollte überdacht werden. Es sollte zusätzlich zur fachlichen Expertise auch Führungsqualitäten nachweisbar sein, beispielsweise durch spezielle Fortbildungen als Vorbereitung für die Aufgabe als Chefarzt, wie es in anderen Sparten, beispielsweise in der Industrie, gang und gäbe ist, damit auch der Teamgeist in der Medizin gestärkt wird.
Dem kann Dr. Petra Büchin nur beipflichten. Die Chefärztin am Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Rückentherapie im Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart sieht eine Kombination aus mehreren Faktoren, die die Arbeitsbedingungen nicht gerade positiv beeinflussen.
Ja, in gewisser Weise kann man das schon bestätigen. Der Fachkräftemangel führt halt zu einer Überlastung am Arbeitstag und die Arbeitszeiten, zum Beispiel in einem OP-Saal, sind halt auch nicht an die Arbeitszeiten angepasst, die ihm vorgegeben werden. Und dadurch kommt es immer wieder zu Überstunden. Es muss auch ab und zu wieder eingesprungen werden wegen Krankheit oder für Dienste. Und da kommt es schon zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen. Und natürlich auch, wenn ich immer ungeplant einspringen muss, das stresst einen auch. Auch die zunehmende Verdichtung der Arbeit, auch die Digitalisierung hilft uns bisher da noch nicht, führt einfach zu längeren Schichten, wenn man es gar nicht in den Regelarbeitszeiten leisten kann. Wenn dann noch Familie hinzukommt, dann wird es für die Work-Life-Balance auch schwierig.
Doch darüber hinaus muss auch intern nachjustiert werden, wie Dr. Barbara Puhan-Schmeiser betont.
Grundsätzlich empfinde ich die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte gleich. Aber in bestimmten Lebenssituationen benötigen Ärztinnen einfach andere Rahmenbedingungen als Ärzte. Denn solange die Elternzeit, aber auch die Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen weiterhin maßgeblich durch Frauen geleistet wird, ist es ganz offensichtlich, dass in bestimmten Lebenssituationen andere Rahmenbedingungen notwendig sind.
Konkret nachgefragt, welche Arbeitszeitmodelle sollte es nun in Deutschland geben, auch unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frau Dr. Büchin?
Diese Arbeitszeitmodelle müssten eigentlich schon ja zu Hause beginnen. Es muss eine gerechte Aufteilung stattfinden zwischen Mann und Frau, wie sie die Familienaufgaben bewältigen. Es sollte im Prinzip auch so sein, dass diese Arbeitszeitmodelle so gestaltet werden, dass die Frau auch ganztags arbeiten kann. Das ist sehr wichtig für ihre Altersvorsorge. Und der Arbeitgeber muss dann dieser Ärztin halt in doch eigentlich einen verlässlichen Arbeitsplatz bieten. Und da sind wir wieder bei den Überstunden, die aufkommen. Und das muss eigentlich gewährleistet sein, dass das nicht mehr passiert. Gut wäre eigentlich für mich, wenn es doch mehr Schichtdienstmodelle gäbe, kommt dann meine Ablösung, ich kann verlässlicher meinen Arbeitsplatz verlassen. Und wenn es dann um Führungspositionen geht, glaube ich, dass wir Tandems bilden, die Doppelspitzen oder dass es auch mal eine geteilte Führung gibt.
Was die Studentin oder angehende Ärztin machen kann, wenn ihr alles über den Kopf wächst oder gar ein sogenannter Burnout eingetreten ist, an wen sie sich mit ihren Sorgen und Problemen wenden kann, dazu noch einmal Dr. Petra Büchin.
Der Deutsche Ärztinnenbund bietet eigentlich schon Mentorinnenprogramme an, die schon sehr niederschwellig bereits Studenten angeboten werden. Da kann die Ärztin auch bezüglich Karriereplanung, aber auch private Dinge besprechen. Es gibt beim Deutschen Ärztinnenbund auch eine Burnout-Hotline, die man über das Internet aufrufen kann. Auch da kriegt man dann Hilfe. Gegebenenfalls werden die Daten dann auch anonymisiert an entsprechende Fachärzte vermittelt und man bekommt auch direkt vom Deutschen Ärztinnenbund direkte Hilfestellung. Und man darf sich da auch nicht schämen oder sich scheuen. Wenn es schon solche Angebote gibt, sollte man die unbedingt nutzen.
Das ist jetzt allerdings schon die extreme Situation. So weit muss und sollte es erst gar nicht kommen. Auf jeden Fall bietet der Deutsche Ärztinnenbund hier Hilfestellung an. Und wie gesagt, besser zu früh als zu spät sollte diese Unterstützung gesucht und auch angenommen werden. Schauen wir auf einen weiteren wichtigen Punkt, das Thema Karriereplanung, was wiederum eng mit dem Thema Weiter- und Fortbildung verknüpft ist. Jede Studentin kennt das. Das Studium neigt sich dem Ende entgegen, das Thema für die Abschlussarbeit ist gefunden, der Zeitrahmen gesteckt. Doch was folgt danach? In den Geistes- und Sozialwissenschaften kommt nun die Phase der Praktika und Volontariate, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Für die Medizinerin ist die Weiterbildung zur Karriereplanung von elementarer Bedeutung. Wohin kann Frau sich wenden, um hier nicht im Dschungel der Möglichkeiten verloren zu gehen? Dr. Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, gibt Ratschläge.
An erster Stelle fällt mir da natürlich die jeweilige zuständige Ärztekammer ein, weil die dort nämlich für die jeweilige geltende Weiterbildungsordnung zuständig sind. Normalerweise gibt es dort auch Ausschüsse oder Gremien, die dann noch mal extra ansprechbar sind für Sonderfälle. Und dann natürlich ja, wir im Ärztinnenbund versuchen auch Hilfestellung zu geben. Und wenn mich jemand anschreibt, dann bin ich auch jederzeit bereit, da auch relativ schnell zu antworten.
Können wir hier bitte noch etwas genauer hinsehen, Frau Dr. Groß? Wie sieht das in der Weiterbildungsordnung konkret aus?
In der Weiterbildungsordnung wurden die Zeiten, die angerechnet werden, drastisch verkürzt. Früher gab es nur die Möglichkeit, eine halbe Stelle zu haben. Das heißt, es gab dann eine 50% Stelle, die aber eine Verdoppelung der Weiterbildungszeit bedeutete. Jetzt gibt es eine Reduktion auf 12 Stunden, aber tatsächlich ist das nicht in jeder Weiterbildungsordnung so verankert. Und deswegen sollte man es wissen, dass es möglich ist und dass man tatsächlich an der Stelle auch nachfragen kann. Und auch verändert worden ist der Zeitraum von einem halben Jahr auf 3 Monate. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel wegen einer Schwangerschaft dann ein Beschäftigungsverbot erhält und man ist zum Beispiel 4 Monate beschäftigt, dann würde es bei der alten Weiterbildungsordnung nicht gelten. Das heißt, man müsste die kompletten 4 Monate nochmal machen. Und dann sollte man sich tatsächlich erkundigen.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Nicht einfach schnell und hochmotiviert sich zu einer Weiterbildung anmelden, sondern strategisch vorgehen und eventuell auch beraten lassen. Stichwort Netzwerke. Unverzichtbar, wenn ich meine Karriere planen will. Es heißt oft, Männer haben ihre Netzwerke, da fällt keiner tief. Ist das bei Frauen auch so? Es gibt im Deutschen Ärztinnenbund das Mentorinnennetzwerk. Auch hierüber habe ich mich mit der Vizepräsidentin Dr. Barbara Puhan-Schmeiser unterhalten. Frau Puhan-Schmeiser, Sie leiten das Mentorinnennetzwerk im Deutschen Ärztinnenbund. Worum geht es dabei und was sind die Anliegen dieses Netzwerkes?
Das Ziel unseres Mentorinnen-Netzwerks ist es, Medizinstudierende und Ärztinnen auf verschiedenen Karrierestufen, aber auch in verschiedenen Lebensphasen mit erfahrenen Ärztinnen in Kontakt zu bringen, damit sie sich austauschen können. Einzigartig an unserem Netzwerk ist es, dass wir Ärztinnen in der Klinik, aber auch in der Niederlassung und sogar bei Fragen zum Engagement in der Berufspolitik beraten. Und dabei spielen für uns ganz wichtig professionelle Belange eine große Rolle, um einige Stichpunkte zu nennen. Karriereplanung, Tipps für den Berufseinstieg, Weiterbildung ist ein großes Thema, die wissenschaftliche Karriere, vor allem die Planung der wissenschaftlichen Karriere, aber auch die Planung der Niederlassung. Und die Frage, ist eine Auslandstätigkeit sinnvoll oder wann macht man die am besten? Und darüber hinaus ist aber auch selbstverständlich immer Thema die Frage im persönlichen Bereich, nämlich wie kann man das vereinbaren mit Beruf, mit Privatleben.
Wie kann ich Kontakt aufnehmen? Geht das auch im persönlichen Gespräch?
Nun, die Kontaktaufnahme erfolgt über unsere Homepage. Die Mitglieder registrieren sich dort und füllen einen Fragebogen aus, in dem sie ganz klar ihre Fragestellung formulieren, aber auch ihre Wünsche zu der Mentorin angeben und auf Grundlage dessen erfolgt dann das Matching.
Wie lange kann mich eine Mentorin begleiten?
Nun, auch das ist ein Spezifikum des Mentorinnennetzwerks des Ärztinnenbundes. Es gibt nämlich kein zeitliches Limit für die gematchten Tandems. Jedes Tandem kann für sich selbst entscheiden, wie lange es arbeitet, es existiert, wann die Fragestellung beantwortet ist, wann eventuell weitere Karrierestufen erreicht sind und dadurch die Zusammenarbeit beendet werden kann.
Kann ich auch in Kontakt mit anderen Mentees kommen und mich über bestimmte Probleme austauschen?
Ja, das ist möglich. Es gibt einmal jährlich ein Netzwerktreffen, in dessen Rahmen alle Mentees und alle Mentorinnen in Kontakt kommen, sich austauschen und vernetzen können.
Und wie kann ich denn Mentorin werden? Brauchen Sie da noch Teilnehmerinnen?
Um Mentorin zu werden, müssen Sie lediglich das Formular auf unserer Homepage des Deutschen Ärztinnenbundes unter der Rubrik Mentorinnen-Netzwerk ausfüllen und an uns zurücksenden. Da gibt es Fragen zu dem beruflichen Werdegang, zu Kompetenzen, zu Erfahrungen, aber auch zu Entwicklungen im persönlichen Bereich. Und gerade weil wir ja zum Ziel haben, diverse Interessen und Karrierewege zu begleiten, benötigen wir einen umfassenden Pool an Kolleginnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und daher sind wir auch sehr froh über jede Kollegin, die bereit ist, sich als Mentorin zu engagieren.
Eine Karriere muss geplant werden. Sie ergibt sich nicht von selbst. Das ist nicht nur in der Medizin so. Wann und wie soll die angehende Ärztin damit beginnen? Und wie stellt sie es am besten an, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen?
Für die Karriereplanung gibt es kein Patentrezept. Sinnvoll ist es sicher, sich frühzeitig zu orientieren, sich mit entsprechenden Personen zu vernetzen und sich Unterstützung durch Mentorinnen und Mentoren suchen. Diese Netzwerke wollen dann aber natürlich auch gepflegt sein. Ganz speziell wichtig ist es auch, Fortbildungen, Weiterqualifizierungsmaßnahmen frühzeitig zu planen, einzuleiten, sich auch einer Forschungsgruppe, wenn man jetzt an der Uniklinik ist, beispielsweise anschließen, um gemeinsam im Team zu arbeiten. Wichtig ist meiner Ansicht nach auch frühzeitig mit dem Vorgesetzten ein Gespräch suchen, um mögliche Karriereschritte dann auch schon zu planen und eventuell auch die eigenen Kompetenzen einzuschätzen.
Dennoch ist auffällig, dass Frauen in der Universitätsmedizin in Spitzenpositionen wenig vertreten sind. Woran liegt das? Ist jungen Medizinerinnen womöglich dieser Karriereweg noch nicht offen genug? Brauchen wir mehr Ärztinnen in Spitzenpositionen? Unbedingt, sagt Dr. Puhan Schmeiser und erklärt einige Hintergründe.
Seit dem Jahr 2016 erhebt der Deutsche Ärztinnenbund regelmäßig Medical Women on Top. Das ist eine Analyse, die von Frau Professor Kaczmarczyk initiiert wurde und in dessen Rahmen die Anzahl der Klinikdirektorinnen in den wesentlichen klinischen Fächern an den Universitätsklinika in Deutschland untersucht wird. Und da sieht man, dass der Anteil an Ärztinnen in Führungspositionen 2016 bei 10% lag. Mittlerweile ist dieser Anteil leicht gestiegen auf 13%, aber sehr verwunderlich ist, dass dieser Anteil seit 2019 stagniert auf diesem Niveau. Und bei einem Anteil von mittlerweile 60% mit weiblicher Medizinstudierender muss man sich schon die Frage stellen, woher diese frappierende Diskrepanz zwischen der großen Anzahl weiblicher Medizinstudierender und der doch sehr geringen Anzahl an weiblichen Führungskräften kommt. Man muss sich die Frage stellen, wohin gehen die Ärztinnen auf dem Karriereweg verloren? Wenn man sich Zahlen des Statistischen Bundesamtes ansieht, dann zeigt sich, dass die Anzahl der weiblichen Doktorandinnen unter den Medizinern noch erfreulicherweise hoch ist. Aber dann sinkt der Anteil der Ärztinnen an den erfolgreich abgeschlossenen Habilitationen drastisch ab. Und noch frappierender ist dann, wie erwähnt, der Anteil von Ärztinnen in Führungspositionen. Ein entscheidender Grund dafür sind meiner Meinung nach problematische Rahmenbedingungen für Ärztinnen. Die Zeit zwischen Promotion und Habilitation liegt nämlich meistens so in der Lebensphase zwischen 30 und 40 Jahren. Eine Zeit nämlich, in der die Karriereplanung, aber zusätzlich auch die Familienplanung einen gewissen Raum einnimmt. Und um Ärztinnen dahingehend zu motivieren, den Weg Habilitation und schließlich auch Klinikleitung einzuschlagen, dafür brauchen wir adäquate Rahmenbedingungen.
Wir haben jetzt einiges darüber erfahren, wie die Arbeitswelt von Medizinerinnen gestaltet werden kann und muss. Die Stellschrauben heißen unter anderem weniger Überstunden, flexible Arbeitszeitmodelle, klar strukturierte Dienstpläne, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weniger Druck bei der Karriereplanung und wesentlich mehr Frauen in Spitzenpositionen. Auch die Teilzeitfalle, in die Frauen oft stolpern, ist etwas, das sich negativ auf die Altersvorsorge auswirken kann. Wie sollte die Zukunft für Medizinerinnen gestaltet werden, damit sich Frauen mindestens genauso stark einbringen können in Beruf, Karriere und Lebensplanung wie ihre männlichen Kollegen? Hierzu wollen wir noch einmal die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Dr. Christiane Groß, zu Wort kommen lassen.
Ich glaube, wir hätten eine ideale Situation, wenn etwa 50% Ärzte bleiben und 50% Ärztinnen. Das ist ein Wunsch. Also das wäre ein Fortschritt, an den wir kommen sollten, dass die Führungspositionen nicht wie heute im Verhältnis 20% Frauen und 80% Männer sind, sondern 50% Frauen, 50% Männer. Dann würde also der Blick auf die Probleme, die eine Frau in der Weiterbildung hat, in der Berufstätigkeit, in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, würde sich ändern, weil die Frauen, die da oben an den Spitzen sind, wissen, von was sie reden.
Parität, das ist mehr als Wunschdenken. Gefordert wird die Parität schon lange, zu finden ist sie aber nur gelegentlich. Und das betrifft nicht nur DAX-Unternehmen. Sind doch in Thüringen und in Brandenburg die Paritätsgesetze unlängst von den Verfassungsgerichten gekippt worden? Es ist ein grundsätzliches Umdenken nötig. Allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung sind weibliche Fachkräfte, und zu diesen gehören eben auch Medizinerinnen, stärker zu umwerben und zu unterstützen in ihrer Berufswahl und Berufsausübung. Die Fakten und Zahlen sind bekannt. Die Probleme, die Frauen haben, ebenfalls. Gelöst werden können diese Probleme nur dann, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Und hier kommt ein starker Berufsverband ins Spiel. Der Deutsche Ärztinnenbund ist im Jahr seines 100. Jubiläums so stark aufgestellt wie nie zuvor. Und die Kolleginnen arbeiten daran, dass sie noch stärker werden. Im nächsten Podcast schauen wir in die Zukunft und sprechen mit der jungen Generation von Ärztinnen, für die jetzt die Weichen gestellt werden müssen. Wir fragen nach, wo die Ärztinnen in Kliniken und in der Forschung sind und warum es davon immer noch nicht genauso viele gibt wie Männer. Bleiben Sie uns gewogen und gern sage ich auf Wiederhören und bis bald beim nächsten Podcast des Deutschen Ärztinnenbundes, Ihre Andrea Protscher.